Vor 2 Jahren habe ich meinen Führerschein gemacht. Also nicht den normalen Autoführerschein, den hatte ich da schon fast 20 Jahre, sondern einen Anhängerführerschein. Ich hatte nämlich das Unglück, nach dem Jahr 2000 meinen Führerschein zu machen, und dann ist der Anhängerführerschein nicht mit drin. Den musste ich also extra machen. Also vor 2 Jahren habe ich mich in der Fahrschule angemeldet und habe gesagt, ich will Anhänger fahren dürfen, und dachte dann so naiv, ja, da geht's jetzt darum, halt, wie man Anhänger zieht. Und dann fand ich mich wieder im Fahrschulauto, Anhänger hinten dran. Und dann passierte Folgendes: Der Fahrlehrer meckerte ständig an mir rum. Und zwar, wie ich Auto fahre. Nicht, wie ich Anhänger fahre, sondern wie ich Auto fahre. Er sagte, beide Hände ans Lenkrad. Den Satz hat er ungefähr 20 Mal pro Stunde gesagt, glaube ich. Mach einen Schulterblick vernünftig. Nicht so, sondern hm und hm. So richtig, wie man es lernt. Und dann sagte er, auf dem Schild steht 50, nicht 55. Und ich so, oh, ja, gut. Und ich fühlte mich wie vor 20 Jahren, als ich meinen Autoführerschein machte. Und er mäkelte an mir herum, und irgendwann nach der ganzen Zeit hatte er mich so weit, dass ich wirklich auch beide Hände am Lenkrad hatte, weil ich bin so ein lässiger Fahrer. Ich bin immer so mit einer Hand so, ne? Kennt ihr? Nee, nachdem ich den Führerschein gemacht habe, habe ich mir das ganz schnell wieder abgewöhnt mit beiden Händen. Nein, also es war ein mieses Gefühl, weil ich hatte ja den Führerschein. Und ich bin über 19 Jahre unfallfrei Auto gefahren. Und dann kommt so ein Typ daher und nimmt sich heraus, an meinem Fahrstil rumzumeckern. Ja? War doch erfolgreich, ich habe doch bewiesen, dass ich das kann. Und es ist ja so, wenn du den Führerschein machst, hierzulande, dann darfst du für immer Auto fahren. Fast egal, was passiert. Also, solange du dir die groben Verstöße nicht leistest. Aber selbst bei richtig groben Verstößen verlierst du ihn nur für eine Zeit. Und dann kriegst du ihn wieder. Also wenn du einmal den Führerschein gemacht hast, dann bist du Autofahrer für den Rest deines Lebens. Und da guckt keiner drauf, ob deine Reaktionen die eines Panda-Bärs sind oder ob du überhaupt noch was sehen kannst. Da fragt keiner mehr nach. Du hast den Führerschein und dann kannst du fahren, solange du willst. Und deswegen ist es so ärgerlich. Und ich habe dann hinterher gedacht, warum habe ich mich so geärgert darüber, dass der Fahrlehrer, der ja Ahnung hat von dem, was er da sagt, ja, und eine Autorität auch für mich hat, wenn ich da zur Fahrschule gehe, warum habe ich mich so geärgert darüber, dass der immer so rumgemäkelt hat und mir ja eigentlich Sachen gesagt hat, die richtig sind? Ich glaube, es liegt daran, dass wir es gewohnt sind aus unserem ganzen Leben. Wir leben in einer Welt der Schwellen, so will ich es mal sagen. Wir leben in einer Welt der Schwellen. Wir nehmen im Laufe unseres Lebens bestimmte Schwellen, und wenn wir darüber sind, dann fallen wir nicht ohne weiteres zurück. Dann bleiben wir da. Dann bleiben wir in diesem Status. Zumindest wenn nichts ganz Schlimmes passiert und wir nichts ganz Schlimmes tun, dann verlieren wir unseren Status nicht mehr, wenn wir es einmal geschafft haben. Und wenn doch, oder wenn wir bedroht sind, unseren Status zu verlieren und eine Schwelle abzurutschen, dann empfinden wir das als ungerecht. Und das kann man ganz gut sehen an diesem, ich sag mal, dem Standardleben, zumindest so in unseren Breitengraden. Das Standardleben ist, du wirst irgendwann geboren und die ersten Schwellen, die du nimmst in deinem Leben, sind, dass du laufen lernst und reden lernst. Ja, das sind so die Basics des Lebens sozusagen, und dahinter fällst du ja nicht wieder zurück. Vielleicht irgendwann doch, aber erstmal nicht. Du schaffst das und dann kannst du das. Und dann kommst du in den Kindergarten und lernst ganz viel soziale Interaktion. Und irgendwann lässt du den Kindergarten hinter dir, wieder eine Schwelle genommen. Dann bist du in der Schule, du lernst lesen, du lernst rechnen. Ganz wichtige Schwellen in unserem Leben. Dann kommst du in eine ganz berüchtigte Schwelle, die Pubertät. Hinter die fällt man ja auch nicht ohne weiteres zurück. Aber man muss sie erstmal nehmen, diese Schwelle im Leben. Ist gar nicht so einfach. Dann machst du einen Schulabschluss, daran kann man es ganz besonders deutlich sehen. Also ich habe 2001 mein Abi gemacht und dann habe ich diesen Zettel gehabt, ja, diese Schwelle genommen. Und den Zettel habe ich 2 Mal jemandem gezeigt, nämlich jeweils, als ich mich für ein Studium eingeschrieben habe. Sonst interessiert mein ganzes Leben lang niemanden, was auf diesem Zettel steht. Niemand interessiert meinen Notenschnitt, niemand interessiert, wie viel ich dafür gearbeitet habe oder ob ich es auf der linken Pobacke erledigt habe. Es interessiert einfach keinen mehr. Wenn ich die Schwelle genommen habe, dann ist okay. Dann habe ich es für den Rest meines Lebens. Und dann gehen wir weiter durchs Leben, dann kommen solche Fragen wie Partnerschaft, auch so eine Schwelle. oder Karriere. Ich nehme so eine Karrierestufe nach der anderen, werde vielleicht irgendwann besser bezahlt oder bekomme mehr Verantwortung. Da sind auch Schwellen, hinter die wir nicht zurückfallen wollen. Wir gründen vielleicht eigene Familie, haben Kinder, die wiederum ihre Schwellen nehmen und auch wir nehmen dabei auch wieder weitere Schwellen. Irgendwann steigen wir in die Rente ein, auch so eine Schwelle, hinter die niemand wieder zurückfallen möchte. Und irgendwann, ganz am Ende, da ist der Tod auch eine Schwelle, hinter die es kein Zurück mehr gibt. Das Selbstverständnis unseres Lebens ist, wir wollen weiterkommen, die nächste Schwelle nehmen und auf keinen Fall dahinter zurückfallen. Wir haben panische Angst davor, wenn wir in unserem Status bedroht sind, wieder zurückzufallen in etwas hinter eine Schwelle, die wir schon mal genommen haben. Wir wollen unseren Lebensstandard steigern und das gilt nicht nur fürs Materielle, auch für alles andere. Und dieses System der Schwellen, es strukturiert unser Leben. Und es gibt unserem Leben auch eine gewisse Sicherheit. Ja, wenn ich was erreicht habe, was ich ohne weiteres nicht wieder verliere, gibt mir das ja Sicherheit. Aber was soll ich sagen? Es ist natürlich eine trügerische Sicherheit. Es ist eine trügerische Sicherheit, denn die Wahrheit ist, dass es jederzeit hinter viele dieser Schwellen ein Rückfall möglich. Natürlich. Es können dir schlimme Dinge passieren und manchmal tust du schlimme Dinge und manchmal ist es auch einfach so, das, was wir Schicksal nennen. Irgendwie passiert etwas, was uns zu einem Rückschritt bringt in unserem Leben. Außerdem hat dieses System natürlich Opfer. Denn an jeder dieser Schwellen bleiben Menschen zurück, die es nicht schaffen, sie zu nehmen. An jeder dieser Schwellen bleiben Menschen zurück, die es nicht schaffen. Manche schaffen es rüber über die Schwelle, manche eben nicht. Und ich glaube, die drei wesentlichen Gründe, warum wir Schwellen in unserem Leben nicht nehmen können, warum wir es nicht schaffen, die drei wesentlichen Gründe sind Armut, Krankheit und Behinderung. Und mit Krankheit meine ich nicht nur körperliche, sondern auch seelische Krankheiten. Armut, Krankheit und Behinderung ist wahrscheinlich ich würde jetzt mal sagen, für 95% des Scheiterns an unseren Lebensschwellen verantwortlich. Alles Dinge, für die wir nichts können. Es ist also meistens nicht Faulheit oder Unfähigkeit, die uns scheitern lassen, sondern diese Dinge, für die wir nichts können. Und deswegen ist diese Welt der Schwellen ungerecht. Es profitieren natürlich diejenigen, die in ihrem Leben viele Schwellen genommen haben und damit in einen guten Status gekommen sind. Das sind die, die das System befürworten und es erhalten. So sieht unsere Welt aus. Ich glaube, so sieht unsere Welt aus. Du musst Schwellen nehmen, um voranzukommen. Und scheiterst du den Schwellen, bleibst du halt stehen. Es gibt noch viele weitere solcher Schwellen. Das Wahlrecht ist zum Beispiel so eine Schwelle. Ne? Bist du 18, darfst du plötzlich mitentscheiden. Mit 17,5 noch nicht, aber mit 18 schon. Und dann dein Leben lang. Und natürlich ist es, ich will niemandem sein Wahlrecht aberkennen, aber natürlich ist es eine Frage mal wert, warum Menschen mit 95 über die Zukunft der Gesellschaft entscheiden dürfen, aber 16-Jährige nicht. Könnte man mal stellen, die Frage. Das ist die Welt der Schwellen. Du nimmst eine Schwelle und dann darfst du und dann kannst du, nimmst du sie nicht, bleibst du zurück. Und ich glaube, dass dieses System der Schwellen, das haben wir Christen und ganz besonders übrigens wir Protestanten für den Glauben eingeführt. Wir haben das auf unseren Glauben bezogen. Und die berühmteste Schwelle des Glaubens ist das, was wir Bekehrung nennen. Also dieser Moment, von dem an ich bekenne, ich bin ein Christ. Und es gibt diese Strömung unter besonders evangelischen und evangelikalen Christen, da sehr viel Wert drauf zu legen, diese eine Schwelle, die man nimmt. Und dann bist du gerettet, dann bist du safe, dann bist du sicher für immer. Dann dieses eine Übergabegebet, diese eine Bekehrung und dann ist gut für immer. Egal, wie du dich dann verhältst. So funktioniert es ja auch mit Mitgliedschaft in der Gemeinde. Du lässt dich taufen, du wirst anders wie Mitglied und dann bist du drin. Am Anfang werden noch Fragen gestellt. Glaubst du eigentlich an Jesus? Wie wirkt sich das aus auf dein Leben? Aber wenn du 10 Jahre drin bist, fragt dich das keiner mehr so richtig, weil du die Schwelle genommen hast. Und wir haben es auch irgendwie alle so akzeptiert, weil wir es so gewohnt sind. Das Problem daran ist, dass diese Welt der Schwellen und dieses System der Schwellen den Prinzipien des Reiches Gottes widerspricht. Es passt nicht zum Reich Gottes. Denn das Reich Gottes ist eine Welt ohne Schwellen. Das Reich Gottes ist eine Welt, in der du eben nicht erstmal eine Stufe oder zwei oder zehn oder hundert nehmen musst, um zu Gott kommen zu können. Diese Vorstellung von, du triffst einmal eine Entscheidung und es ist gut für alle Zeiten, hat auch nicht so einen wahnsinnig starken biblischen Befund auf seiner Seite. Und in Gottes Reich ist es eben so, es ist ein Reich, in dem es keine Opfer gibt, in dem nicht Menschen hängen bleiben irgendwo. Gottes Reich ist ein Reich, wo nicht das Recht des Stärkeren gilt und dessen, der einen Status sich erarbeitet hat. Im Gegenteil. Jesus zeigt es, er steht immer wieder auf der Seite der Armen und der Schwachen. Er steht immer wieder auf der Seite derer, die die Schwellen in diesem Leben nicht schaffen, die daran hängen bleiben. Und Jesus prangert die an, die sehr selbstsicher sind und sagen, ja, ich habe ja mir schon was erarbeitet, ich bin ja schon auf einem besseren Niveau. Da predigt Jesus immer gegen. Das heißt, Jesus steht nicht überhalb der Schwellen, auf der höchsten Schwelle, sondern er steht ganz unten unter den niedrigsten Schwellen, bei denen, die da hängen geblieben sind. Das Reich Gottes ist ganz sicher keine Welt und kein System, wo du eine Schwelle nimmst und dann ist alles egal, dann ist alles gut. Und ja, es gibt diese Lehre bei uns, diese Lehre, dass es darauf ankommt, dass du dich bekehrst, dass du dieses Übergabegebet sprichst und dann ist alles gut. Und das Problem an dieser Lehre ist, dass sie auf der einen Seite richtig ist und auf der anderen Seite falsch. Sie ist auf der einen Seite richtig, weil es ist wahr, mehr braucht es nicht. Es braucht nur ein Herz, das sich öffnet für Gottes Gnade. Mehr braucht es nicht. Ja, und da stimmen die reformatorischen Prinzipien, sola fide, sola gratia, allein der Glaube ist wichtig und nur Gottes Gnade ist es, die uns rettet und nicht, was wir leisten und tun. Und auf der anderen Seite ist diese Lehre eben auch falsch, wenn wir sie nämlich so interpretieren, dass wir sagen, es ist egal, wie du lebst, nachdem du Christ geworden bist, es ist egal, wie du dein Leben gestaltest, passt schon. Das ist das, was Bonhoeffer billige Gnade nennt. Das ist billige Gnade. Wenn wir sagen, ich mache einmal, nehme ich die Schwelle und dann ist eigentlich egal. Ich kann ja immer mich wieder darauf zurückberufen. Dann ist Jesus nur eine Figur an irgendeinem Kreuz. Dann ist Jesus sowas wie mein Fahrlehrer. Ja? Am Anfang bin ich auf ihn angewiesen, ich brauche ihn und er bringt mir das bei. Und er hilft mir und dann lege ich die Prüfung ab, dann nehme ich die Schwelle und dann sehe ich meinen Fahrlehrer nie wieder. Also ich habe meine Fahrlehrerin nie wieder gesehen und auch meinen Fahrlehrer von dem Anhängerführerschein, den habe ich auch nie wieder gesehen. Man hat so hinterher gesagt, ach, war nett, vielleicht trinken wir noch mal einen Kaffee. Nee, ich sehe den nie wieder. Warum? Ich brauche den ja nicht mehr. Jetzt habe ich ja die Schwelle überschritten, jetzt habe ich meine Prüfung absolviert, jetzt habe ich meinen Schein, jetzt brauche ich den nicht mehr. Und wir stehen in der Gefahr, dass wir unseren Glauben betrachten wie einen Führerschein, den du einmal machst und wenn du die Schwelle überschritten hast, brauchst du den, der dich rettet, ja gar nicht mehr. Und du brauchst gar keinen Kontakt mehr zu ihm zu haben. Weil was dann passiert, das interessiert ja keinen mehr, solange nichts ganz Schlimmes passiert. Aber Jesus interessiert's. Jesus interessiert's, was du in deinem Leben tust. Er interessiert sich dafür, wie du mit deinem Nächsten umgehst. Er interessiert sich dafür, was du mit deinem Geld machst. Er interessiert sich für deine Arbeit und was du auf deiner Arbeit tust. Er interessiert sich für deine Familie und wie du da mit Menschen umgehst. Er interessiert sich für deine Freizeitgestaltung und für alles, was du sonst so tust. Er interessiert sich dafür. Jesus ist daran interessiert, was in deinem Leben geschieht und nicht an einem einmaligen Bekenntnis. Das ist ihm relativ wurscht. Was ihn interessiert ist, wie dein Leben aussieht. Und das wird sehr deutlich an einem Gleichnis, das Jesus erzählt, das ich euch vorlesen möchte. Das steht in Matthäus 21, ab Vers 28. Es ist ein berühmtes Gleichnis, nämlich das Gleichnis von den beiden Söhnen. Da spricht Jesus zu den Schriftgelehrten und zu den Pharisäern. Und er sagt, was meint ihr zu folgender Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zum ersten und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Aber der antwortete, ich will nicht. Später tat es ihm leid und er ging doch. Genauso bat der Vater seinen zweiten Sohn, der antwortete, ja, Herr, aber er ging nicht hin. Wer von beiden Söhnen hat getan, was der Vater wollte? Die führenden Priester und Ältesten des Volkes antworteten, der Erste. Da sagte Jesus zu ihnen, Amen, das sage ich euch, die Zolleinnehmer und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und zeigte euch den Weg, den Gottes Gerechtigkeit fordert, aber ihr habt ihm nicht geglaubt. Doch die Zolleinnehmer und Huren haben ihm geglaubt. Nicht einmal, als ihr das gesehen habt, habt ihr euer Leben geändert. Selbst dann habt ihr Johannes nicht geglaubt. Jesus erzählt dieses Gleichnis den Pharisäern und damit den Menschen, die sehr daran interessiert sind, dass es ein religiöses Schwellensystem gibt. Warum? Weil sie sehr viele Schwellen genommen haben und es ihnen Sicherheit gibt. Sie sind ziemlich weit oben angekommen. Sie sind die Gewinner dieses Systems. Und er stellt diesen Pharisäern und Schriftgelehrten die Zöllner und Huren gegenüber. Das sind die Leute, die schon an den niedrigsten religiösen Schwellen scheitern. Sie gehören nicht dazu. Sie passen nicht in dieses religiöse System. Sie sind die Opfer dieses Systems. Auch wenn wir sie gerne als Täter betrachten. Sie sind die Opfer dieses Systems, denn ihnen wird der Weg zu Gott versperrt. Und wir können uns davon nicht freisprechen. Denn wenn ich euch frage, mal Hand aufs Herz und ganz ehrlich, wer tut denn den Willen Gottes? Wer tut denn den Willen Gottes? Die einen, die Pharisäer, das sind diejenigen, die immerzu in der Bibel lesen, die immerzu beten, die jeden Tag rund um die Uhr sich mit dem Glauben auseinandersetzen, die anderen helfen auf ihrem Glaubensweg. Vollzeitgläubige. Oder tun die anderen den Willen Gottes, Zöllner und Huren, also geldgierige Verräter des Volkes Gottes, die für das Imperium arbeiten, das böse weltliche Imperium, fürs Geld, für den eigenen Profit. Und Prostituierte, die ihre Intimität verkaufen für Geld. Leute, die sich nie in der Gemeinde blicken lassen. Nullzeitgläubige. Wer tut den Willen Gottes? Wer tut eher den Willen Gottes von denen? Auch unser Urteil, wenn wir ehrlich sind, wäre eindeutig. Auch unser Urteil wäre eindeutig. Warum? Weil auch wir in diesem System der Schwellen leben und denken. Und auch wir blicken zu denen auf, die viel geschafft haben und blicken auf die hinab, die auch an den niedrigsten Schwellen scheitern. Aber Jesus tut das nicht. Und darum erzählt er dieses Gleichnis. Jesus lebt nicht in diesen Gedanken und in dieser Welt der Schwellen. Wenn wir das Neue Testament lesen und uns fragen, was bedeutet denn Christ sein? Wie wird man denn Christ? Was ist es denn? Wovon ist es gekennzeichnet, wenn ich Christ bin? Dann würde ich sagen, zwei Dinge. Das erste ist, ich verlasse mich zu 100% auf Gottes Gnade. Ich habe erkannt, ich brauche Gottes Gnade und ich verlasse mich darauf, dass er tut, was ich nicht tun kann, dass er rettet und ich stelle mich unter seine Rettung und unter seine Gnade. Und das zweite ist, was daraus entsteht, dass ich eine Lebensbegeisterung für Jesus habe. Und dass es sich in meinem Leben nicht nur widerspiegelt, sondern dass es sich überall zeigt. In jeder Minute und Sekunde meines Lebens, in jedem Herzschlag und jedem Atemzug, dass Jesus da ist. Das muss ich nicht immer spüren, aber es zeigt sich da. Diese Begeisterung dringt in alle meine Lebensbereiche vor. Das sind die beiden Merkmale. Und die beiden Dinge widersprechen sich nicht. Und das ist so ein Widerspruch, den wir oft aufmachen. Wenn du dich ganz auf Gottes Gnade verlässt, dann musst du ja nichts tun. Nein, wenn ich mich ganz auf Gottes Gnade verlasse, dann hat das Folgen für mein Leben. Und das wiederum führt dazu, dass ich mich ganz auf Gottes Gnade verlasse. Beides gehört untrennbar zusammen. Und wenn ich das sage, dass das Christsein ausmacht, ich verlasse mich auf Gottes Gnade und ich bin begeistert von Jesus, dann kommt da drin überhaupt gar kein Bekenntnis vor. Da kommt gar nicht drin vor, dass ich irgendwie mit Worten sage, dass ich an Jesus glaube. Da kommt gar kein Bekehrungserlebnis vor, gar kein Übergabegebet. Das findet da gar nicht statt, weil unser christliches Bekenntnis nicht unwichtig ist. Unser christliches Bekenntnis mit dem Verstand und mit dem Mund zu sagen, ja, ich glaube an Jesus, das ist wichtig, aber es ist eine Folge meines Christseins und nicht die Grundlage. Es ist eine Folge daraus, dass ich Christ bin, weil dann kann ich es auch sagen. Und nicht, ich sage etwas und daraus entsteht dann etwas. Dadurch bin ich dann Christ. Und es ist und bleibt so. Egal, was ich hier jetzt sage in meiner Predigt, egal, was wir beten in diesem Gottesdienst, egal, was wir singen, egal, was wir bekennen und was wir tun in diesem Gottesdienst, es macht uns nicht zu Christen. Was wir morgen am Montag nach dem Aufstehen tun, wenn wir uns nach Gottes Willen ausstrecken und ihn tun, vielleicht entgegen dem, was uns womöglich beigebracht wurde, entgegen dem System, in dem wir leben, was wir morgen tun, was wir morgen leben, an jedem einzelnen Tag leben, das macht uns zu Christen. Und dann können wir am nächsten Sonntag wieder zusammenkommen und feiern und uns gegenseitig ermutigen auf diesem Weg, uns Zeugnis geben und gegenseitig erzählen, was passiert ist in unserem Leben, wenn wir Jesus ans Steuer gelassen haben. Dann können wir uns segnen lassen und andere segnen. Dann können wir Kraft tanken. Aber es bleibt dabei, der Sonntag macht uns nicht zu Christen, sondern der Montag. Das gilt übrigens auch für mich, obwohl ich montags frei habe. Ja? Das ist es ja. Weil ich habe einen Beruf, der mich so ein bisschen wie so ein Pharisäer dastehen lässt, so ein Vollzeitchrist. Von morgens bis abends ist es immer Thema. Aber was mache ich eigentlich an meinem freien Tag? Welche Rolle spielt da Jesus in meinem Leben? Oder ist er für mich nur Arbeit geworden? Die Frage muss ich mir auch stellen. Und die Frage solltest du dir stellen. Bin ich eigentlich Montagschrist oder nur sonntags? Und ich glaube, Jesus macht diese Gegenüberstellung nicht einfach, um die Pharisäer fertig zu machen und zu sagen, ihr seid doof und falsch, sondern er macht diese Gegenüberstellung natürlich, um zu provozieren, aber auch um zu zeigen, ihr Pharisäer, ihr seid Sonntagsgläubige. Ihr seid Sonntagsgläubige. Und da könnt ihr euch im Tempel, könnt ihr euch selbst bestätigen, in eurer Selbstgefälligkeit. Ihr könnt auf den Gedanken kommen, dass ihr euch selbst erlösen könnt, weil ihr auf einem guten Status steht und der verlockt euch dazu zu sagen, ich bin gut, ich bin richtig, ich bin komplett, ich habe alles, was ich brauche. Ich könnte, wenn Gott mich fragt, eigentlich vor ihm bestehen. Das ist die Falle, in die Pharisäer tappen können. Und wenn man denkt, ich bin richtig und ich bin gut und ich brauche nichts mehr, dann ist es unfassbar schwer, die Stimme von Jesus zu hören im eigenen Leben. Es ist unfassbar schwer. Und da haben tatsächlich die Zöllner und die Huren einen Vorteil. Weil sie wissen ganz genau, dass sie da nicht reinpassen. Sie passen nicht zum Sonntag. Sie wissen, dass sie scheitern. Sie wissen, dass sie falsch sind in ihrem Leben. Sie wissen, dass sie von sich aus nicht gut sind und nichts zu bringen haben. Und darum können sie viel offener sein für die Stimme von Jesus, für diese Stimme, die sagt, ich rette dich. Du sollst zu mir kommen. Die Zöllner und die Huren haben einen Vorteil darin, auf Jesus zu hören. Und deswegen können die Zöllner und die Huren für die Pharisäer eine Bereicherung sein. Und ich denke, es ist wichtig, und ich kann mir vorstellen, dass Jesus dazu provozieren wollte, dass er sagen wollte, geht aufeinander zu, hört auf, euch immer religiös zu trennen in die Heiligen und in die Dreckigen, sondern kommt zusammen, die schon ganz viel im Glauben erlebt haben und schon ganz viel wissen über die Bibel und über das, was Gott will und die Fähigkeit haben, auf seine Stimme zu hören. Kommt zusammen. Lass uns Gemeinde leben als ein Ort, wo wir zusammenkommen. Nicht als ein Ort der Trennung, die da drin, die draußen, die besonders Heiligen, die Anfänger und die noch nicht so weit sind, die Schlechten, die eigentlich nicht reinpassen und die Guten, die wunderbar reinpassen. Lass uns aufhören, das so zu trennen. Wir brauchen eine Gemeinde mit geistlicher Barrierefreiheit. Wir sind ja relativ barrierefrei, also wir haben eine Rampe vor der Tür, wir haben breite Türen, wir haben eine Behindertentoilette. Da sind wir barrierefrei unterwegs. Das untere Stockwerk jetzt nicht so, aber man kann hier wunderbar am Gottesdienst teilnehmen, barrierefrei. Was ist eigentlich mit unserer geistlichen Barrierefreiheit? Können Menschen ohne bestimmte Schwellen zu überschreiten, ohne bestimmte Dinge zu erfüllen, die wir von ihnen erwarten, hier zu Jesus kommen, in dieser Gemeinschaft? Ohne etwas vorweisen zu können, ohne den geistlichen Führerschein zu haben, ohne ein bestimmtes Bekenntnis sprechen zu können, vielleicht sogar zu sagen, ich will nicht, wie der erste Sohn, haben Menschen die Möglichkeit, hier zu Jesus zu kommen? Haben alle Menschen hier die Möglichkeit, zu Jesus zu kommen? Das ist eine ganz wichtige Frage, die wir uns stellen sollten, immer wieder als Gemeinde. Und dann können wir gemeinsam das tun, was Christen tun, nämlich uns gemeinsam auf Gottes Gnade verlassen, zu 100%, weil wir wissen, wir können Schwellen genommen haben in unserem Leben, aber wir können gar nichts. Im Vergleich zu dem, zu der Heiligkeit Gottes ist das nichts. Und dann merken wir, dass wir uns begeistern lassen können von Jesus. Und dass, wenn wir seine Gnade erleben, dass wir eine Begeisterung in unserem Herzen haben, die größer ist als alles andere. Und ich glaube, dass wir so Schwellen abbauen können und auf Augenhöhe gemeinsam Jesus folgen können, egal wie lange und wie gut wir dabei sind. Und so war Gemeinde übrigens von Anfang an. Denn in der Gemeinde haben sich die Zöllner und die Huren versammelt, aber auch gemeinsam mit denen, die schon ganz weit von ihrem Glauben und vielleicht auf den Gedanken gekommen sind, sie wären gut genug. Und sie sind gemeinsam unterwegs gewesen. Das ist, was Gemeinde auszeichnet und Gemeinde bedeutet. Lasst uns so eine Gemeinde sein. Amen.